Von Jesus Christus liest du auf jeder Seite der Heiligen Schrift. Das ist das Thema der heutigen Predigt. Und der Predigttext ist Johannes Kapitel 5, die Verse 31 bis Ende, Vers 47. Im Anfang von Johannes lesen wir darüber, wer Jesus ist, dass er Gott ist und dass er von Gott gesandt worden ist. Mensch gewordener Gott. Und wir bekommen einen kurzen Einblick da hinein, wie die Menschen zu dieser Zeit Jesus erwartet haben. Und zwar gibt Johannes ein sehr erschütterndes Zeugnis. Er kam in sein Reich und die Seinen nahmen ihn nicht an. Und doch gab es eine messianische Erwartung in Israel zu dieser Zeit. Sie ähnelt nicht ganz der, wie wir sie heute verstehen, weil wir heute als Christen uns freuen. Wir lesen von den Prophezeiungen im Alten Testament und irgendwann mal kommt Jesus auf die Bühne und wir freuen uns, das ist der Messias, das ist der Sohn Gottes. Und guck mal, wie viele Prophezeiungen auf ihn hindeuten. Das haben nicht alle Juden verstanden und nicht alle Juden haben so einen Christus erwartet, wie wir ihn heute predigen. Und darum wird es heute gehen. Welchen Christus predigen wir und wie können wir Christus wirklich erfassen? Es gab einige Juden, die geglaubt haben, er wäre ein himmlisches Wesen, so wie er in Daniel 7 beschrieben wird. Einige erwarteten einen Herrscher, der sie von Rom befreien wird, weil ja die Landschaft Israel zu der damaligen Zeit unter römischer Herrschaft stand. Andere, wie die Samariter, erwarteten einen Lehrer. Das haben wir auch schon gehört, als die samaritische Frau ihm sagte, sie weiß, dass der Messias kommen wird und er wird sie in allem lehren. Und andere erwarteten vielmehr ein messianisches Zeitalter, ein gutes Zeitalter, in dem Frieden herrschen wird, viel mehr als die Person Messias. Und heute wird das Wort Messias und Christus fallen. Beides ist dasselbe. Messias ist das hebräische Wort und Christus das griechische Wort für Gesalbter. Und bevor wir die Verse lesen, geht es in Johannes 5 darum, dass Jesus einen Gelähmten am Sabbat heilt. Und das ist der Grund der Pharisäer dafür, ihn zu verfolgen. Wie kann es einer wagen, am Sabbat zu heilen? Nicht nur das, der Geheilte nimmt seine Matte und geht. Und Jesus nimmt das als Vorwand, um mit ihnen über etwas Größeres zu sprechen als nur den Sabbat. Er will sie herausfordern und ihnen zeigen, in welcher Autorität er diese Dinge tut, am Sabbat zu heilen und überhaupt, dass er der Messias ist. Und die vorangegangenen Verse gehen darum, dass Jesus ihnen erklärt, mit welcher Kraft und mit welcher Autorität er das tut. Von wem er die Werke erhalten hat. Und er sagt, alles, was ich tue, tue ich gemäß dem Willen des Vaters. Wir können ab Vers 30 lesen. Ich kann nichts von mir selber tun. Wie ich höre, so richte ich und mein Gericht ist gerecht. Denn ich suche nicht meinen Willen, sondern den Willen des Vaters, der mich gesandt hat. Wenn ich von mir selbst zeuge, so ist mein Zeugnis nicht wahr. Ein anderer ist es, der von mir zeugt. Und ich weiß, dass das Zeugnis wahr ist, dass er von mir zeugt. Ihr habt zu Johannes geschickt und er hat von der Wahrheit gezeugt. Ich aber nehme nicht Zeugnis von Menschen, sondern solches sage ich, auf das ihr gerettet werdet. Er war die brennende und scheinende Leuchte, ihr aber wolltet eine kleine Weile fröhlich sein in ihrem Licht. Ich aber habe ein größeres Zeugnis als die des Johannes, denn die Werke, die mir der Vater gegeben hat, dass ich sie vollende, eben diese Werke, die ich tue, zeugen von mir, dass mich der Vater gesandt hat. Und der Vater, der mich gesandt hat, er selber hat von mir gezeugt. Ihr habt nie weder seine Stimme gehört, noch seine Gestalt gesehen, noch sein Wort habt ihr in euch wohnend, denn ihr glaubt dem nicht, den er gesandt hat. Ihr sucht in den Schriften, denn ihr meint, in ihnen ewiges Leben zu haben, und sie sind es, die von mir zeugen. Und ihr wollt nicht zu mir kommen, dass ihr das Leben habet. Ich nehme nicht Ehre von Menschen, aber ich kenne euch, dass ihr die Liebe Gottes nicht in euch habt. Ich bin gekommen im Namen meines Vaters, und ihr nehmt mich nicht an. Wenn ein anderer in seinem eigenen Namen kommt, den werdet ihr annehmen. Wie könnt ihr glauben, die ihr Ehre voneinander nehmt, und die Ehre, die von Gott alleine sucht, ihr nicht? Ihr sollt nicht meinen, dass ich euch vor dem Vater verklagen werde. Es ist einer, der euch verklagt, Mose, auf welchen ihr hofft. Denn wenn ihr Mose glaubtet, so glaubt ihr auch mir, denn er hat von mir geschrieben. Wenn ihr aber seinen Schriften nicht glaubt, wie werdet ihr meinen Worten glauben? Vater, ich danke dir, dass du uns deine Schrift gegeben hast, dein Wort. Danke, dass wir dadurch über dich erfahren dürfen, Herr, dass du das Zentrum des ganzen Wortes bist, dass du durch dein Wort bezeugt wirst und dass wir dich allein verherrlichen dürfen, dich allein wahren Gott. Und so schenk uns bitte heute offene Ohren und Herzen, zu verstehen die Wahrheiten, die du zu uns zu sagen hast, dass wir begreifen, wie wunderbar es ist, dein Wort zu erfassen, zu studieren und daraus über dich zu erfahren, dass wir dieses ewige Leben fassen, Herr, und dich dadurch preisen. Amen. Es sind drei Punkte, in denen wir uns diese Wahrheit betrachten möchten. Der erste Punkt ist, das Zeugnis von Menschen ist nichts wert. Der zweite Punkt ist, dass der Vater vom Sohne zeugt. Und das dritte ist, Gottes Wort gibt Zeugnis von Jesus, damit du an ihn glaubst. Das Zeugnis von Menschen ist nichts wert. Verse 31 und 32. Wenn ich von mir selbst zeuge, so ist mein Zeugnis nicht wahr. Ein anderer ist's, der von mir zeugt, und ich weiß, dass das Zeugnis wahr ist, dass er von mir zeugt. Jesus möchte damit nicht behaupten, dass er kein wahres Zeugnis geben kann. Er klärt nämlich die Juden auf, dass der Beweis, er sei der Messias, nicht in seinem eigenen Zeugnis liegt, sondern ein anderer von ihm zeugt, und das ist Gott Vater. Jesus beginnt schon sein Argument in Vers 19, im gleichen Kapitel. Da sagt er nämlich zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selber tun, sondern was er den Vater tun sieht. Denn was dieser tut, das tut gleicherweise auch der Sohn. Vers 30, ich kann nichts von mir selber tun, wie ich höre, so richte ich, und mein Gericht ist gerecht, denn ich suche nicht meinen Willen, sondern den Willen des Vaters, der mich gesandt hat. Jesu Argument ist nicht, ich kann nicht von mir selber zeugen oder mein Zeugnis ist schwach. Jesus möchte hier damit bezeugen, dass er eine Einheit mit dem Vater bildet. Dass wenn du Jesu Werke siehst, du die Werke des Vaters siehst. Wenn du Jesu Worte hörst, hörst du die Worte des Vaters. Jesus will den Juden deutlich machen, hier steht nicht einfach nur ein Prophet, der von Gott ein Wort bekommen hat, wie wir das bei den Propheten lesen. Hesekiel soll auf einen Marktplatz gehen und etwas aussprechen. Jesaja soll dem Volk Israel etwas sagen. Und es ist nicht ganz getrennt von Gott, weil es Gottes Wort ist, aber der Prophet und Gott Vater sind nicht eins. Er bekommt nur die Nachricht und bringt sie dem Volk. Hier haben sie es nicht mit einem einfachen Propheten zu tun, der die Werke Gottes tut oder das Wort Gottes spricht. Hier haben sie es mit Gott persönlich zu tun, der Gott Sohn und Gott Vater eine Einheit bilden. Und Jesus will sie weiter aufklären im Sinne zu sagen, selbst die Propheten haben nie von sich selbst Zeugnis gegeben und behauptet, sie wären richtige Propheten. Sondern wie wir heute schon in 5. Mose 18 gehört haben, Gott gibt dem Volk Israel klare Anweisungen, wie sie verstehen sollen, was ein wahrer Prophet ist. Er spricht etwas und ihr dürft zugucken. Erfüllt sich dies? Spricht er die Wahrheit? Und Jesus sagt, ich muss nicht von mir selbst zeugen, denn es gibt ein viel höheres Zeugnis, das ich habe, und das ist, der Vater zeugt von mir. Und Jesus widersteht damit den religiösen Führern dieser Zeit. Sie nehmen Ehre voneinander, sie nehmen Zeugnis voneinander. Sie prüfen nicht, ob der andere gut ist, sondern sie beweihräuchern sich gegenseitig. Du hast Recht und ich gebe dir Recht und du gibst mir Recht dafür, was ich tue. Und Jesus zeigt ihnen die Doppelmoral, mit der sie hier konfrontiert werden. Er kommt mit einem ganz anderen Zeugnis und sie wollen es nicht hören. Sie dagegen nehmen Zeugnis voneinander an und glauben, sich damit bestätigt zu fühlen, dass sie richtig sind. Jesus macht es nochmal deutlich, und zwar in Johannes Kapitel 12, die Verse 49 und 50. Johannes 12, 49 und 50. Denn ich habe nicht aus mir selber geredet, sondern der Vater, der mich gesandt hat, der hat mir ein Gebot gegeben, was ich tun und reden soll. Und ich weiß, dass sein Gebot ewiges Leben ist. Darum, was ich rede, das rede ich so, wie mir der Vater gesagt hat. Und Jesus zeigt hier die perfekte Harmonie zwischen ihm und seinem Vater. Gott hat von Anfang an einen Ratschluss gehabt und Jesus erfüllt diesen Ratschluss. Er tut den Willen des Vaters. Das Interessante ist, darüber könnt ihr weiter nachdenken, da werde ich nicht weiter eingehen, aber warum wir Christen genannt werden. Es war am Anfang ein wenig als Humor gedacht, kleine Christusse. Es war als Verspottung gedacht. Menschen wollen so sein wie dieser große jüdische Lehrer. Aber was Christus getan hat, ist einfach wundervoll, warum wir Christen genannt werden. Christus hat uns nämlich gezeigt, wir haben hier eine Dreieinheit, hier nur in Gott, der Vater und Gott der Sohn gezeigt, die untereinander harmonieren und der Sohn tut den Willen des Vaters und gehorcht ihm. Und deswegen sollen wir Christen genannt werden. Denn wenn wir Jesus lieben, tun wir nichts anderes. Wir tun nicht unsere Werke, wir geben uns nicht selbst Zeugnis, sondern wir tun den Willen Christi, wir tun den Willen des Vaters. Wir ahmen Jesus nach. Und das ist das Schöne, darüber nachzudenken, wie das unser Leben bereichert, wenn wir darüber nachdenken, dass es nicht um unseren Willen und nicht um unsere Gedanken geht, sondern Jesus hat sich ganz hingegeben, den Willen des Vaters zu tun, und das Gleiche machen wir. Und wenn wir uns Christen nennen, so machen wir es nicht, weil wir einfach an Gott glauben aus der Bibel oder weil wir Jesus Christus erlieben, sondern weil wir es lieben, den Willen des Vaters zu tun, den Willen Jesu Christi. Und deswegen wollen wir Christen genannt werden. Und hier haben wir es mit blinden Menschen zu tun, die blind sind für die Offenbarung Gottes, aber sehr offen sind für das, was Menschen sagen, was sie sich gegenseitig sagen. Verse 33 und 34. Ihr habt zu Johannes geschickt und er hat von der Wahrheit geredet oder gezeugt. Ich aber nehme nicht Zeugnis von Menschen, sondern solches sage ich, auf dass ihr gerettet werdet. Und auch diese Verse können erstmal missverstanden werden. Will Jesus damit andeuten, dass Johannes' Dienst, Johannes des Täufers, dass sein Dienst vergeblich war? Dass das Zeugnis, das Johannes Jesus ausstellt, unbrauchbar ist? In Johannes 1, 29, 34 lesen wir nämlich vom Zeugnis des Johannes. Jesus kommt auf ihn zu, als er im Jordan tauft, und er spricht zu ihm: Siehe, das ist Gottes Lamm, welches die Sünde der Welt hinwegnimmt. Dieser ist, von dem ich gesagt habe, nach mir kommt ein Mann, welcher vor mir gewesen ist, denn er war eher als ich. Und ich kannte ihn nicht, sondern auf dass er offenbar werde in Israel, darum bin ich gekommen zu taufen in Wasser. Und Johannes zeugte und sprach: Ich sah, dass der Geist herabfuhr wie eine Taube vom Himmel und blieb auf ihm. Und ich kannte ihn nicht, aber der mich sandte zu taufen in Wasser, der sprach zu mir: Auf welchen du sehen wirst den Geist herabfahren und ihn auf ihm bleiben, der ist, der mit dem Heiligen Geist tauft. Und ich habe es gesehen und bezeugt, dass dieser der Sohn Gottes ist. Was für ein geniales Zeugnis. Und es gibt Johannes vor einer großen Schar von Menschen. Ist es nun nichtig, wenn Jesus sagt, dass er kein Zeugnis von Menschen annimmt? Nicht nur das, Johannes erfüllt sogar einen Psalm, der von ihm auf ihn deutet. Und das ist Psalm 132, Vers 17. Da selbst soll aufgehen das Horn Davids. Ich habe meinen Gesalbten eine Leuchte zugerichtet. Johannes ist das Licht von Gott entfacht, das auf Jesus scheinen soll, dass Jesus den Weg vorbereitet. Und Johannes lässt durch seinen Dienst richtig Euphorie aufkommen unter den Leuten. Sie merken, es ist etwas anders. 400 Jahre Schweigen sind hinter uns und jetzt kommt ein Mann, ganz anders wie wir Propheten kennen, und zeugt von einem, der kommen soll. Und es gab eine Euphorie, dass ein Messias kommen soll. Johannes ebnet den Weg. Doch die große Problematik ist, und warum Jesus auch nicht das Zeugnis von Menschen nimmt, ist Vers 35 und 36. Er war die brennende und scheinende Leuchte, ihr aber wolltet eine kleine Weile fröhlich sein in ihrem Licht. Ich aber habe ein größeres Zeugnis als das des Johannes, denn die Werke, die mir der Vater gegeben hat, dass ich sie vollende, eben diese Werke, die ich tue, zeugen von mir, dass mich der Vater gesandt hat. Das große Problem der Zuhörer war, wie wir das schon öfters gesehen haben, sie sehen ein Wunder und sie freuen sich über dieses Wunder. Sie denken gar nicht nach, dass damit Jesus als Messias bestätigt wird. In Kapitel 6, die Speisung der 5000, da hat jemand uns zu essen gegeben. Was ist die Folge davon? Lasst uns ihn zum König machen. Sie sehen Johannes, dieses helle Licht leuchten, das ihnen über das Reich Gottes und den Anbruch des Reiches Gottes erzählt, und sie wollen nur eine Weile in seinem Licht fröhlich sein. Jesus will aber darauf hindeuten, dass es nicht nur eine Weile sein wird. Es soll nicht in Euphorie enden, ein kurzer Funken, der aufgeht und dann wie so ein Strohfeuer verbrennt, Das soll was in dir angezündet werden. Das soll was in den Pharisäern angezündet werden, in den anderen, die drumherum stehen. Das Reich Gottes beginnt. Es hört ja nicht mit Johannes auf. Und dieser Funken ist nicht übergesprungen. Und der Funke sprang nicht auf sie über, weil sie nicht glaubten. Sie schauten diesem Lichtspiel zu, aber wollten selbst davon nicht entflammt werden. Und die Botschaft vom Kommen des Himmelreiches führte nicht bei vielen zur Umkehr. Und der Dienst des Johannes war nicht vergeblich. Er erfüllte damit die Prophetie, aber Jesus will hier auf etwas Höheres hindeuten. Es sind nicht die Wunder und es sind nicht die Propheten, die den Weg ebnen. Es ist nicht das menschliche Zeugnis, das so wichtig ist. Es ist das Zeugnis Gottes über seinen Sohn, das wichtig ist, das dein Leben verändern wird. Und warum Jesus nicht das Zeugnis von Menschen annehmen möchte, sagt er hier, ist, damit du gerettet wirst, damit die Zuhörer seiner Zeit gerettet werden. Jesus hat ein viel höheres Zeugnis, nämlich das Zeugnis vom Vater. Und dieser gab ihm Werke, die er tat, Wunder und Zeichen, die ihn als Messias bestätigten. Es ist nicht nur so, dass Jesus kein Zeugnis von sich gegeben hat. Es gibt bis heute die Debatten, besonders wenn man mit Moslems spricht, dass Jesus ja nie behauptet hat, er wäre Gott. Warum pochen die Christen so darauf, dass Jesus Gott ist? Jesus hat oft genug behauptet, dass er Gott ist. Der Samariterin offenbart er sich als der Christus. Er benutzt permanent den Titel Menschensohn, das auf Daniel 7 zurückzuführen ist, dass sich einer auf den Thron Gottes setzt, neben den Alten an Tagen, der gleich einem Menschensohn ist. Als Jesus verhaftet werden soll, spricht er die gewaltigen Worte Ich bin aus und die Menschen fallen um. Aber Jesus sagt, selbst dieses Zeugnis bräuchtet ihr nicht. Ich müsste gar nichts davon behaupten, dass ich Gott bin. Wir brauchen das Zeugnis von Jesus in erster Linie nicht, weil Jesus sagt, es gibt ein höheres Zeugnis und das wird die ganze Argumentation dafür sein, warum die Pharisäer erstens es vor Augen hatten und permanent da drinnen gelesen haben, das Zeugnis älter war, als sie geglaubt haben. Und nicht nur das, dieses Zeugnis war von Gott persönlich und bestätigte Jesus Christus als den Sohn Gottes und sie nahmen es nicht an. Es waren aber nicht nur die Zeichen und Wunder, die Jesus tat und die ihn bestätigten. Es war auch Jesu Dienst. Sein Gehorsam dem Vater gegenüber, sein Sterben und seine Auferstehung bestätigten, das ist das Werk Gottes und das ist nicht Menschenwerk. Hier ist Gott am Wirken. Und Jesus ist nicht nur ein besonderer Lehrer, wie die Samariter es dachten, obwohl er große Reden gebracht hat, die bis heute sogar in unserer Kultur immer wieder mitschwingen. Und Jesus ist nicht nur ein großer Prophet oder König, er ist der Sohn Gottes. Vers 37, 38. Und der Vater, der mich gesandt hat, er selbst hat von mir gezeugt, ihr habt nie weder seine Stimme gehört, noch seine Gestalt gesehen, und sein Wort habt ihr nicht in euch wohnend, denn ihr glaubt dem nicht, den er gesandt hat. Und das sind sehr vernichtende Verse gegenüber den Pharisäern, die vor ihm stehen und das hören. Jesus präsentiert ihnen einen Dreiklang. Und dieser Dreiklang gibt uns Aufschluss, dass Jesus vom Vater kommt. Die folgende Ausführung habe ich dem Kommentar von D.A. Carson entnommen und etwas weitergeführt. Einmal, ihr habt nie seine Stimme gehört, steht im Gegensatz dazu, dass Mose einst die Stimme Gottes gehört hat. 2. Mose 33, 11. Können wir gerne lesen. Der Herr aber redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freunde redet. Bis dahin. Und Mose glaubte diesen Worten Gottes. Er hörte nicht nur die Stimme, er war ein Mann der Tat, der das tat, was Gott ihm befohlen hat. Noch habt ihr seine Gestalt gesehen, im Gegensatz zu Jakob. Und zwar 1. Mose 32, Vers 31. Und Jakob hieß die Stätte Peniel, denn ich habe Gott von Angesicht gesehen und meine Seele ist genesen. Und Jakob wurde davon gesegnet, dass er die Gestalt Gottes gesehen hat und hat sich darin erfreut. Und nicht nur das, und sein Wort habt ihr nicht in euch wohnend. Im Gegensatz zu dem Psalmisten im Psalm 119, der diese wunderbaren Worte ausspricht, in Vers 11. Ich behalte dein Wort in meinem Herzen, auf dass ich nicht wieder dich sündige. Und Jesus zeigt ihnen auf, ihr baut auf Mose, ihr baut auf den Erzvätern. Ihr kommt immer wieder mit, Abraham ist unser Vater. Ihr sagt, dass ihr Mose lest und auf Mose hofft. Und er zeigt ihnen ganz deutlich, ihr lest diese wunderbaren Propheten und die Schriften, aber es ist nicht euer Leben. Ihr habt es nicht verstanden. Die Zuhörer stehen nicht in dieser Linie, so wie wir hier lesen. Nachdem Gott in vergangenen Zeiten vielfältig und auf vielerlei Weise zu den Vätern geredet hat, hat er durch die Propheten in den letzten Tagen, zu uns durch den Sohn. Das ist das Ende dieser Linie. Es waren Mose, es war Jakob davor, es waren die Psalmisten, die immer wieder auf ihn gedeutet haben. Und dann kommt Jesus Christus. Und Jesus zeigt ihnen, dass er in diese Linie gehört. Und sie glauben es nicht. Der Mensch Jesus Christus steht vor einer Schar von Menschen, die blind sind, zu sehen. Er spricht Worte Gottes. Er besitzt die Gestalt Gottes. Er ist Gott. Und er hat alles erfüllt, was der Vater ihm gegeben hat. Und doch glauben sie nicht und sehen in ihm nur einen interessanten Menschen, mit dem sie eine Debatte führen. Die schöne Hoffnung ist für uns, dass das Zeugnis Gottes für uns völlig ausreicht. Dass wir nicht auf Menschenzeugnisse bauen müssen, dass wir nicht mehr Beweise brauchen. Eine Sache, die mich immer wieder fasziniert hat, als ich etwas jünger war, waren ja apologetische Bücher, in denen es sehr viel um Beweise ging. Das Christentum zu beweisen, alte Schriften zu beweisen und vieles mehr. Und ich sag mal so, sie haben ihren Mehrwert. Sie können Glaubensstärken sein, sie können uns Freude geben. Doch die Bibel zeigt uns einen viel besseren Weg. Wir müssen nicht auf Archäologie hoffen, dass wir bestätigt finden, dass Jakob einst gelebt hat. Wir müssen nicht auf die Archäologie hoffen, dass die Auferstehung eines Tages ein wirklich so fester, geschichtliches Ereignis ist, dass niemand mehr daran zweifelt. Das brauchen wir nicht, denn wir haben das Zeugnis der Schrift. Und das ist viel wichtiger als alles, was wir sonst erkennen werden außerhalb der Schrift. Und deswegen braucht Jesus das Zeugnis von sich selbst nicht, weil der Vater zeugt, und er benötigt auch nicht das Zeugnis des Johannes. Er sagt ihnen, dass wenn sie das Zeugnis des Vaters angenommen hätten, hätten sie einfach auch ihn angenommen und hätten geglaubt und wären dadurch gerettet. Das Zeugnis des Johannes war eine Stütze, ja, die nicht ausreicht zum Heil. Wir haben eine viel größere. Aber so könnte jetzt die Frage aufkommen, was ist nun das Zeugnis des Vaters, wenn es nicht außerhalb der Schrift liegt? Jesus redet permanent von diesem Zeugnis, dabei lässt der Evangelist Johannes sogar die wichtigen Worte des Vaters aus, als Jesus getauft wird. Siehe, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Von welchem Zeugnis spricht nun Jesus hier in Johannes und will uns damit verdeutlichen, dass es völlig ausreicht zu verstehen, dass Jesus der Messias ist? Verse 39 und 40. Ihr sucht in den Schriften, denn ihr meint, in ihnen ewiges Leben zu haben, und sie sind es, die von mir zeugen. Und ihr wollt nicht zu mir kommen, dass ihr das Leben habt. Mit den Schriften meint Jesus hier das Alte Testament, das zu der damaligen Zeit vollständig vorlag. Und das Zeugnis des Vaters über seinen Sohn finden wir auf jeder Seite der Heiligen Schrift. Jesus wird das nicht nur an dieser Stelle den Pharisäern deutlich machen, dass das Alte Testament von ihm spricht, von ihm zeugt und auf ihn zeigt. Als er die Emmaus-Jünger auf dem Weg nach Emmaus besucht und mit ihnen geht, offenbart er nochmal den Ratschluss Gottes, dass der Sohn Gottes, der Messias, leiden musste und auferstehen und sagt und legt es ihnen aus, und zwar von Mose aus über die Propheten und die Schriften. Die Apostel werden diese Stelle nochmal nehmen und sie in der Apostelgeschichte nochmal anwenden. Und zwar werden sie sich dann nochmal auf Mose beziehen, 5. Mose 18, und sagen, von Samuel bis an den heutigen Tag wird das so gepredigt, dass die Heilige Schrift auf Christus hindeutet. Und die religiösen Führer forschten in der Schrift. Das war nicht ihr Problem. Sie kannten die Bücher Moses besser als wir heute sie kennen. Das Alte Testament ist heute etwas, das ein bisschen mehr in den Hintergrund gerückt ist, nach meinem Empfinden. Das kenne ich auch von mir. Man hat sich viel mehr mit dem Neuen Testament beschäftigt und hat das Alte irgendwie vergessen. Jesus sagt aber, dass diese Schrift auf ihn hindeutet und völlig ausreichend ist zu verstehen, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Und ihr Fehler bestand nicht darin, dass sie in dieser Schrift forschten, denn das ist eine gute Grundlage und der Ausgangspunkt, warum du über Jesus überhaupt etwas erfahren kannst, sein Wort. Die Problematik war, sie suchten nach dem ewigen Leben, haben aber vergessen, dass dieses ewige Leben aus Jesus Christus kommt. Und das hat Johannes uns bis jetzt auch sehr deutlich gemacht. Es gibt einfach keinen Weg an Jesus vorbei. Er ist das lebendige Wasser. Er kann dir lebendiges Wasser geben. Jesus wird später die Pharisäer dafür anprangern, dass sie im Gesetz gesucht haben, das ewige Leben zu finden. Durch Einhalten der Gebote und nicht nur Einhalten der 613 Gebote, sondern noch viel mehr Gebote zu machen, damit man ja nicht die anderen Gebote übertritt. Jesus wird sie dafür anprangern, dass sie anderen dadurch sogar blind gemacht haben für die göttlichen Wahrheiten der Schrift, dass sie gar nicht verstehen könnten, dass im Messias das Heil ist. Und dabei ist es irgendwie einfach. Nimm die Heilige Schrift, denn sie zeugt von Jesus. Ich nehme nicht Ehre von Menschen, aber ich kenne euch, dass ihr die Liebe Gottes nicht in euch habt. Im Alten Testament lernen wir schon, nämlich spricht Gott das zu seinem Volk, höre Israel, dein Gott ist ein Gott und sie sollen ihn von ganzem Herzen lieben. Er soll in ihnen brennen. Sie sollen ein Verständnis von ihm haben, das nach einem Erlöser verlangt, der eines Tages kommt, der sie von ihren Sünden befreien wird. Der die Wunder tun wird, wie sie prophezeit worden sind. Der diesen Dienst tut, den bis dahin kein anderer Prophet und kein anderer Mann Gottes geschafft hat. Die nur Schatten waren von dem, was noch kommen soll. Und Jesus verdeutlicht hier, dass man das gleichsetzen kann. Die Liebe zu Gott, der Glaube an sein Wort, Wahrheit haben, ist nichts anderes als ein Kind Gottes zu sein. Wirklich von dem ergriffen zu sein und dann auch an das zu glauben, was Jesus Christus sagt. Und deswegen benötigt Jesus nicht die Ehre von Menschen und deswegen benötigst du auch heute nicht die Ehre von Menschen, wenn du an Jesus Christus glaubst. Es geht darum, dass Gott dir das Zeugnis ausstellt, dass du sein Kind bist. So wie er das Zeugnis seinem Sohn gibt, dass es sein geliebter Sohn ist, an dem er wohlgefallen hat. Vers 43 und 44. Ich bin gekommen im Namen meines Vaters und ihr nehmt mich nicht an. Wenn ein anderer in seinen eigenen Namen kommt, den werdet ihr annehmen. Wie könnt ihr glauben, die ihr Ehre voneinander nehmt und die Ehre, die von Gott allein ist, sucht ihr nicht? Und hier wird nochmal diese fatale Blindheit der Pharisäer deutlich gemacht. Der Sohn Gottes kommt nicht in seinem eigenen Namen und auch nicht im Namen von Menschen. Gott, der Vater, hat ihn gesandt. Doch die Ehre für die Pharisäer, die viel höher ist als das, was Gott von ihnen denkt, ist, was denkt der andere von mir? Halte ich die Gebote? Sehen die Leute, dass ich die Gebote halte? Bete ich genug an den Ecken, damit ich ja ganz klar und fromm dastehe? Und hier steht der Sohn Gottes vor ihnen und zeigt ihnen die Schrift, die ihr so oft forscht und auch öffentlich forscht, dass auch andere sehen, wie ihr da hinein versunken starrt. Diesen Sohn nehmt ihr nicht an, der nicht in seine eigenen Ehre kommt, der nicht mal eure Ehre sucht, sondern er möchte, dass du Gott ehrst. Und nach Jesu Himmelfahrt sind sehr viele falsche Messiasse aufgetaucht. Und die ihre eigene Ehre hatten und die von Menschen geehrt worden sind. Und das war für Israel eine ganz schlimme Zeit. Es kamen immer große Männer auf und man setzte ihre Hoffnung da rein, ob sie vielleicht sie von Rom befreien oder wirklich der Messias, in der sie nun in allem lehren wird. Und die meisten Menschen wurden entweder mit der Zeit enttäuscht oder wie bei einem der größten Nachmessiasse haben viele mit dem Leben bezahlt, weil sie einfach einer Ideologie gefolgt sind, die in den Tod endete. Aber das ist nicht das höchste Gericht, von dem Jesus hier spricht. Einfach sein Leben zu verlieren für einen falschen Messias. Oder dafür gerichtet zu werden, dass man Ehre von Menschen genommen hat. Es geht nämlich um einen anderen Kläger, der sie verklagen wird, weil sie ihn missverstanden haben. Ihr sollt nicht meinen, dass ich euch vor dem Vater verklagen werde. Es ist einer, der euch verklagt, Mose, auf welchen ihr hofft. Denn wenn ihr Mose glaubtet, so glaubet ihr auch mir, denn er hat von mir geschrieben. Wir haben heute schon die Stelle gelesen aus 5. Mose 18, in der Mose prophezeit, dass er nicht der größte Prophet sei. Das Volk Israel hat begriffen, als sie gesehen haben, wie gewaltig die Herrlichkeit Gottes ist, so flehen sie darum, nicht mehr mit dieser Herrlichkeit konfrontiert zu werden, denn sie war zu groß für sie, viel zu erschreckend. Da kommt Gott auf den Berg Sinai und der Berg bebt und es brennt und jeder, der nur diesen Berg berühren soll, soll sterben. Es ist wirklich schrecklich. Und sie wollen nicht mehr. Und Gott sagt, ihr habt recht geredet. Aber ich werde euch einen Propheten schicken, der die Herrlichkeit Gottes in sich trägt, Fleisch hat, vor dem ihr euch nicht erschrecken müsst. Gott kommt zu euch persönlich. Gott wird mit euch persönlich sprechen, so wie einst Mose dieses Verlangen hatte, so wie Jakob die Gestalt Gottes gesehen hat. Es bleibt nicht nur bei Einzelnen, sondern Gott unter euch, Immanuel. Und er soll euch belehren, er soll euch den Weg weisen. Und das ist das, wovon Mose prophezeit. Und deswegen wird Mose auch der Richter aller, die nicht glauben. Das bedeutet nicht, dass Jesus im Endgericht Mose das Gericht überlässt. Aber Mose wird hier einfach mit dem Wort Gottes gleichgesetzt. Hier geht es um viel mehr als nur Mose. Es geht um die ganze Heilige Schrift und wie wir sie verstehen. Bis in die heutige Zeit. Auch heute gibt es den Angriff auf das Wort Gottes. Ist das wirklich alles so von Gott gesagt oder haben da ein paar Menschen vielleicht mitgearbeitet? Jesus will hier etwas gleichsetzen. Und deswegen nennen heute viele Menschen die Bibel das Wort Gottes. Das ist schön, dass wir dieses Synonym verwenden. Aber glauben wir daran und leben wir das so, dass das das Wort Gottes ist? Kein anderes Wort. Nicht von Menschen bezeugt, nicht von Menschen ausgesprochen, sondern von Gott höchstpersönlich. Mit Tinte verfasst. So, dass wir es lesen können und daraus Leben schöpfen. Und deswegen sagt Jesus hier an dieser Stelle, dass wenn sie Mose geglaubt hätten, wären sie nicht im Gericht. Weil der Glaube nicht an Mose und nicht das Hoffen auf Mose dich rettet, sondern weil du an Jesus glaubst, den Mose prophezeit hat, der nun vor ihnen steht, von dem wir heute lesen und an dem wir glauben sollen. Und Jesus gibt mit dieser Rede ein sehr gutes, ein sehr festes Fundament für eine Lehre, die in der Reformation Sola Scriptura genannt worden ist, allein die Schrift, und die bis heute einen Angriff erlebt. Und nicht einen Angriff von außen, weil den gab es schon immer. Den gibt es seit dem Garten Eden, hat Gott gesagt. Aber der Angriff ging immer über in die Christenheit. Müssen wir wirklich alles aus dem Wort Gottes so nehmen, dass es Gott gesagt hat? Ist wirklich alles so bewiesen, was der Herr gesagt hat? Müssen wir nicht einige Stellen vielleicht heute in einem anderen Licht sehen? Vielleicht kulturell bedingt haben sie sich etwas verändert. Oder neueste Forschungen zeigen uns, dass das nicht im Wort Gottes sein kann. Und es ist schön und gut, wenn wir daran festhalten, an dieser Hoffnung und an diesem Glauben, dass wir das wahre, echte Wort Gottes vor uns haben und dass wir Jesus Christus dadurch erkennen dürfen, von der ersten Seite der Schrift bis zur letzten, und dass wir dadurch ewiges Leben erhalten, weil wir an Jesus Christus glauben. Und hier gibt es vielleicht ein paar Anmerkungen zu tun zu dieser Lehre, allein die Schrift, weil es Jesus auch hier tut. Es wird immer wieder auch das Bild gemalt, dass es zwei Götter in der Bibel gibt. Es gibt den Gott des Alten Testaments. Und dann kommt ein neuer Gott auf die Bühne und das ist Jesus Christus. Viel ruhiger, viel lieber, ganz anders. Jesus sagt hier das Gegenteil. Es gibt nur einen Gott und der war von Anfang an da. Und dieser Gott wird im Alten Testament bezeugt. Und das Alte Testament zeugt von mir. Und Jesus ist das Ende der Offenbarung Gottes. Und deswegen haben wir nicht zwei verschiedene Götter und nicht zwei verschiedene Lesweisen, sondern sie harmonieren zusammen. Das, was im Alten Testament steht, bekommt seine Erfüllung im Neuen Testament. Nicht nur das, es ist sehr interessant, dass große Teile des Neuen Testaments nichts anderes als eigentlich ein Kommentar zum Alten Testament sind. Es wird sehr oft das Alte Testament zitiert und ausgelegt, wie wir es zu verstehen haben. Die Apostel durch den Heiligen Geist geben uns die Lesweise vor, wie wir das Alte Testament zu verstehen haben. Und für uns sollte heute dann auch die Frage stehen, nicht nur glauben wir, dass Jesus auf jeder Seite der Schrift zu finden ist, sondern wie lesen wir dann das Wort Gottes? Und es geht mir nicht darum, dass wir in unserer täglichen Bibellese irgendwo mitten in Jeremia stehen oder gerade eine Aufzählung in 3. Mose abarbeiten oder Josua ist auch gut, und meinen, okay, wo ist jetzt hier Christus? Es geht nicht immer nur um die Person Jesu Christi. Es geht um sein Wirken, es geht um seinen Dienst und es geht um den Schatten, das es vorausgeworfen hat. Ein Beispiel habe ich trotzdem mitgebracht. Und es ist eine Geschichte, die ich aus der Kindheit sehr liebe, die aber im Lichte dieser Wahrheit viel größer ist als das, wie ich es gedacht habe. David und Goliath ist eine nette Kindergeschichte, die man oft in der Kinderstunde hört. Ja, wenn wir so sind wie David, klein und doch mutig, und mit dieser Steinschleuder des Glaubens können wir jeden Riesen besiegen. Und dann gehen die Kinder mutig aus der Kinderstunde. Aber da ist viel mehr in der Wahrheit. Habt ihr darüber nachgedacht, dass David die Vorschattung auf Christus ist, der die große Schlange zertritt? Es ist eigentlich makaber, wie diese Geschichte endet. Das erzählt man nie. Goliath fällt um. Ihm wird der Kopf abgehackt. Der Schlangenkopf wird zertreten. Es ist so etwas Großartiges und danach freut sich das Volk und beginnt einen Sieg. Lesen wir das Alte Testament oft, um moralische Stützen zu bekommen, um moralische Wahrheiten für uns zu haben? Oder sehen wir wirklich in den Geschichten Christus, wie er vorausgesagt worden ist? Und heute kann ich euch nicht eine ganze Einführung zu diesem Thema geben, aber ich möchte euch doch heute einfach in einige Gedanken mitnehmen, dass das vielleicht ein Anstoß für euch ist, da weiterzudenken und zu forschen und Jesus Christus wirklich auf jeder Seite zu suchen und ihn anzubeten. Deswegen haben wir Auslegungspredigten mit Fokus auf Christus. Es ist nicht einfach nur eine gute Predigtweise und es gäbe noch andere. Wir machen es, weil es dieses Schriftstück gibt, weil Jesus es selber bezeugt hat. Also wenn du etwas predigen möchtest aus der Schrift, kommst du am Ende bei Christus an. Ich meine, bei den Evangelien ist es etwas leichter, es geht um Jesus. Aber da brauchen wir die Weisheit von Gott, wirklich zu erkennen, dass die ganze Schrift Gott gehaucht ist, dass wir Jesus Christus überall finden, sein Werk, sein Dienst, aber dass wir auch nicht es auf Biegen und Brechen tun. Wir müssen nicht alles allegorisch auslegen. Wir müssen auch nicht plötzlich in verschiedenen Registern nach Christus suchen, damit es am Ende passt, dass ich irgendwie Jesus Christus gelesen habe. Und doch war Gottes Plan mit dem Alten Testament, uns einen Schatten zu geben für das, was kommt. Und es hat seine Wirklichkeit bekommen in Jesus Christus. Und diese gewaltige Rede, die er vor den Pharisäern hält, ist bis heute für uns eine große Stütze und eine große Glaubenshoffnung. Jesus Christus kommt nicht alleine von sich aus, irgendwo ein Lehrer mitten in der Wüste. Er ist der gottgesandte Messias, der die Schuld der Welt auf sich genommen hat, der sein erwähltes Volk geliebt hat, für sie gestorben ist und sie erkauft hat. Eine riesige Schar an Menschen, die sich an ihm erfreuen soll, die ihm dienen soll, die ihn lieben soll. Und abschließend ist zu diesem nichts hinzuzufügen, sondern lasst uns wirklich da auf Gottes Stimme hören, durch sein Wort, durch die Schrift, denn so erfahren wir den ganzen Ratschluss Gottes. Erfreue dich an der Gestalt Jesu, denn durch ihn erkennst du Gott immer mehr, und lass das Wort Gottes in dir wohnen, auf das du nicht sündigst. Und erfreue dich an der Schrift, an diesem gottgehauchten Wort, erfreue dich an Jesus Christus, und so ehrst du ihn am meisten und wirst dadurch am glücklichsten. Amen.